85.
1950 bis 1960, eine rote Kasse für das Kaufmannsladenspiel, die Entdeckung der Kindheit. Ein ganz wesentlicher Teil der Menschheit kam und kommt in der Geschichte nicht zu Wort, die Kinder. Noch mehr als den Frauen, und das will was heißen, fehlt ihnen in der Historie die Stimme. Die Quellen über Kinder sind schon mehr als spärlich, die Quellen von Kindern so gut wie inexistent. Der Kindergarten, die Schule, mit FreundInnen draußen und drinnen spielen, zum Fußballtraining oder zur Musikstunde gehen, alle sind zumeist relativer Sorgenfreiheit. Die Kindheit in der modernen westlichen Gesellschaft ist, wenn alles gut geht, eine Zeit der Beziehungen und der Neugier, des Spiels und des Lernens. Doch das war nicht immer so und ist auch heute noch nicht überall so, denn, wie jegliches menschliche Konzept, so befindet sich auch das Konzept der Kindheit in stetem zeit- und sozialisationsabhängigem Wandel. Der Fokus auf die Kindheit als eigenständiges Lebensalter, die Bewusstwerdung der speziellen Bedürfnisse von Kindern und die moderne Differenzierung zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen entwickelten sich erst ab dem 16. und 17. Jahrhundert. Lange Zeit galten Kinder als kleine Erwachsene, mussten schon in jungen Jahren hart arbeiten oder hielten als unausgewachsene Platzhalter ihre spätere soziale Stellung. Der Blick auf das Kind hat viel damit zu tun, wie der Mensch sich selbst sieht. Nimmt er sich als Teil einer höheren, göttlichen oder menschlichen Ordnung wahr, so erzieht er auch seinen Nachwuchs dahingehend, ebenfalls funktionierendes Rädchen dieser Ordnung zu sein, ihre Strukturen zu bedienen und stets erneut zu konstituieren. Erkennt sich der Mensch allerdings als Individuum, so wird er auch seine Kinder zur Weiterentwicklung anhalten, zur Kritikfähigkeit und Reflexion. Ebenso maßgeblich für die Optionen junger Menschen sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen sie aufwachsen. Wird ihre Arbeitskraft zum Überleben benötigt und verkörpern sie die einzige Altersversorgung für ihre Eltern, so kommt ihnen eine andere Rolle zu als in einer Gesellschaft mit stabilem Arbeitsmarkt und staatlicher Pension und Krankenversorgung. Das Spiel, wenn auch vielleicht nicht als solches bezeichnet, war allerdings schon immer Teil der Kindheit, denn zu spielen bedeutet stets auch Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, die in der jeweiligen Gesellschaft maßgeblich sind. Schon in der Steinzeit gab es daher auch Spielzeug, kleine, speziell dafür angefertigte Figuren, aber natürlich auch alles, was die Natur zur kindlichen Handhabung anbot. Als das älteste funktionale Spielzeug kann wohl die Puppe ausgemacht werden. Bereits aus der jüngeren Steinzeit lassen sich puppenähnliche Gebilde aus Ton nachweisen. In vorgeschichtlichen Kindergräbern wurden als Beigaben aber auch kleine keramische Lärminstrumente, insbesondere Klappern, Rasseln und Pfeifen gefunden, als Schutz vor bösen Geistern, vielleicht auch zum Spielen in einer anderen Welt. Auch in altägyptischen Gräbern wurden Gegenstände gefunden, die den jung verstorbenen MachthaberInnen wahrscheinlich als Spielzeug gedient haben. Ägyptische Kinder spielten auch bereits mit Brett- und Würfelspielen. Etwa ab 200 vor Christus gab es in Ägypten schon hölzerne Krokodile und Löwen mit beweglichem Unterkiefer und im gesamten Mittelmeerraum wurden antike Puppen mit beweglichen Gliedmaßen aus Holz, Ton, Knochen und Gips gefunden. Auf griechischen Vasen sind häufig Kinder mit Spielzeug abgebildet und im antiken Rom gab es sogar schon vollständige Puppenmöbelgarnituren, antikes Playmobil sozusagen. Zum gezielten Erwerb gesellschaftsrelevanten Wissens und Könnens besuchten Kinder im antiken Griechenland und Rom auch schon Schulen. Außerdem kümmerten sich Ammen, SklavInnen und Hauslehrer um sie, zumindest wenn ihre Eltern es sich leisten konnten. Im Mittelalter sind als Spielzeug ebenso Messingpferdchen, Holz- und Tontiere wie gewappnete Ritter im Kleinformat belegt. Es gab Würfel, Murmeln, Kreisel und Bälle aus Kuhhaaren. Mit Strohhalmen konnten bereits Kinder im Mittelalter Seifenblasen erzeugen und sogar Schaukelpferde gab es schon. Dabei wurden alle Aspekte des mittelalterlichen Lebens von der christlichen Lehre durchdrungen, auch die Gestaltung der Kindheit. Schulen gab es zu dieser Zeit demnach nur in den Klöstern. Ziel der mittelalterlichen Erziehung war es, aus Kindern fromme, im Dienste Gottes lebende Menschen zu formen. So empfahl die Kirche auch körperliche Züchtigung, zum Beispiel mit der Rute, um den Kindern unchristliche Verhaltensweisen auszutreiben. Der Nachwuchs sollte zu dieser Zeit vor allem eines, schnell erwachsen werden. Denn Kinder galten als Teil der göttlichen Ordnung und dienten den Eltern im Mittelalter als Mittel zum Zweck, als Arbeitskräfte oder StandeserbInnen. Hochzeiten wurden demnach auch standesgemäß und unter wirtschaftlichem Blickwinkel arrangiert. Liebe spielte dabei keine Rolle, die Braut war ein Vertragsobjekt. Die gottgewollte soziale Ordnung, also der Stand der Eltern, schrieb die Zukunft der Kinder fest. Den größten Anteil an der Bevölkerung stellten die Bauern. In bäuerlichen Familien mussten Kinder bereits mit 4 bis 5 Jahren tatkräftig im Haus, auf dem Hof und im Feld mithelfen. Handwerk und Handel lernten Kinder ebenfalls früh in der Lehre oder im Geschäft der Eltern. Und auch die Ausbildung zum Ritter begann bereits mit 7 Jahren. Der generelle Umgang der Gesellschaft mit ihren Kindern gestaltete sich über weite Strecken der Geschichte hinweg wahrscheinlich deutlich roher als heute. Körperliche Züchtigung galt als adäquates Erziehungsmittel, ungewollte oder beeinträchtigte Kinder wurden häufig ausgesetzt, worauf zahlreiche bis heute tradierte Mythen verweisen. Denken wir nur an Moses, Romulus und Remus oder sogar noch Hänsel und Gretel. Anders wusste man in solchen Situationen offenbar sich und den Kindern nicht zu helfen. Trotzdem ist die Vorstellung, Kindheit sei bis in die Moderne hinein lediglich ein Albtraum von Gewalt und Grausamkeit gewesen und Schutz und Liebe seien erst moderne Erfindungen, sicher ein Klischee. Die These, es habe in Antike und Mittelalter keine Kindheit gegeben, ist von der Forschung ausführlich und überzeugend widerlegt worden. Obwohl Liebe historisch schwer zu messen ist, gibt es doch genügend Quellen, aus denen wir erkennen können, dass Eltern sich zu allen Zeiten um ihre Kinder sorgten und im Todesfall um sie trauerten. Umgekehrt sind Gewalt gegen und Vernachlässigung von Kindern ja auch in der Moderne keinesfalls abgeschafft. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt im Hinblick auf den Umgang von Eltern mit ihrem Nachwuchs ist die Tatsache, dass die Menschen bis ins 20. Jahrhundert ja keinerlei Geburtenkontrolle hatten. Zum Großteil fehlte das Wissen über Sexualität und Fortpflanzung, es gab keine wirkungsvolle Verhütung und keine ärztliche Versorgung von Schwangerschaft und Geburt. Hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit bei gleichzeitig hoher Geburtenrate drückten über Jahrhunderte hinweg den Wert des kindlichen Lebens und tun es, gleichermaßen wie Einstellungen zum erwünschten Geschlecht des Neugeborenen, in manchen Regionen unserer modernen Welt zu unserer aller Schande immer noch. Im 17. Jahrhundert fand mit Humanismus und Aufklärung ein Umbruch in der europäischen Gesellschaft statt und neue politische und philosophische Ansätze veränderten die Denkweise der Menschen. Langsam verbreitete sich das moderne Konzept von Kindheit als schützenswerter Lebensphase. Eine neue Familienideologie entstand, Kindheit wurde zusehends als Reifeprozess mit einem speziellen Anregungsbedarf gesehen. Im 18. Jahrhundert entstand schließlich das moderne Bild der Kindheit als Periode der Sorgenfreiheit und freien Entfaltung, vor der Konfrontation mit dem Ernst des Lebens im Erwachsenenalter. Der Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau vollzog einen radikalen Perspektivenwechsel und wurde zum Urvater der anti-autoritären Bewegung. Sein Werk Emile, das meistgelesene Erziehungsbuch der Weltliteratur, fußte auf der Gewissheit, dass die Kindheit eine eigenständige, ja sogar die beste Zeit des Lebens sei und dass Erziehung zum Wohl des Kindes stattzufinden habe. Seine 5 eigenen Kinder steckte Rousseau allerdings ins Waisenhaus, wieder einmal ein Paradoxon der Geschichte und Warnung vor allzu viel Heldenverehrung für den Philosophen. Im 19. Jahrhundert wurde das neue Bild vom Kind noch um ein weiteres, typisch romantisches Moment ergänzt. Das Kind galt nun als rein, naturnah und unschuldig. Die Vorstellung von einer glücklichen Kindheit gehörte im 19. Jahrhundert zum Selbsterstellungsprojekt des aufstrebenden Bürgertums und die Zuordnung von bestimmten Räumen, Tätigkeiten und Zeitregimen wurde zu einem zentralen Element der Konstruktion von Kindheit. Bedeutende PädagogInnen wie Maria Montessori und Johann Heinrich Pestalozzi entwickelten die Gedanken rund um das Wohl des Kindes und um kindliches Spiel weiter. Ihre Ideen wirken bis heute. Doch im Zeitalter der Industrialisierung stand das neue Verständnis von Kindheit immer noch in hartem Kontrast zur Realität vieler Kinder. Kinderarbeit war in Fabriken und Bergwerken gang und gäbe und die Arbeitszeiten von Kindern betrugen 12 Stunden und mehr. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Kinderarbeit schrittweise verboten, weil man zum Beispiel in Preußen erkannte, dass junge Soldaten körperlich und geistig zurückgeblieben waren, wenn sie als Kinder hart gearbeitet hatten. Verpflichtende staatliche Schulen wurden eingeführt, gleichzeitig blieb das Züchtigungsrecht an den Schulen noch bis weit ins 20. Jahrhundert erhalten. Ab dem 19. Jahrhundert konnte auch Spielzeug industriell hergestellt werden. Immer noch aus Holz, aber auch aus Metall, wie zum Beispiel Modellautos. Eisenbahnen ratterten in die Kinderzimmer, vollständig eingerichtete Puppenstuben wurden aufgebaut und Teddybären kuschelten sich ab der Jahrhundertwende nicht nur in Kinderherzen. Ab dem 20. Jahrhundert kam dann der Kunststoff als Material für Spielzeug hinzu, Kaufmannsläden mit Kassen, wie der hier gezeigten, dienten dem Rollenspiel, Spielzeugmarken wie Lego oder Playmobil entstanden. Mit dem 21. Jahrhundert erweiterte sich der Spielort noch um den digitalen Raum, eine Entwicklung, deren Folgen und Auswirkungen wir heute noch gar nicht seriös abschätzen können. Wie Kinder großgezogen werden, in welchem Maße sie spielen und lernen dürfen oder sollen, sagt viel über eine Gesellschaft aus. Kultur, Religion, Philosophie, Ideologie, Wirtschaft und Wissenschaft beeinflussen und beeinflussen die Gestaltung von Kindheit. Viele Fragen rund um den Altersabschnitt Kindheit müssen von jeder Gesellschaft neu diskutiert und zu bestmöglichen Antworten geführt werden. Wie steht es um die Sexualität des Kindes? Wann endet die Kindheit? Ab welchem Alter ist der Mensch mündig und selbstverantwortlich? Wo liegt die Grenze zwischen Schutz und Fremdbestimmung? Wo verläuft die Grenze zwischen Erziehung und Gewalt? Dass Kinder als MitgestalterInnen der Gesellschaft wahrgenommen werden, gilt erst für das 20. und 21. Jahrhundert. Heute werden, zu Recht, Erwachsene zusehends in die Pflicht genommen, nicht nur für ihre leiblichen Kinder, sondern für alle Kinder dieser Welt eine lebenswerte Umwelt zu schaffen und zu hinterlassen. Aber auch die Werbung hat die Kinder als Zielgruppe entdeckt, als EntscheidungsträgerInnen für Einkauf und Konsum. Die Frage nach der Verantwortung für unsere Kinder bleibt jedenfalls überhistorisch.